Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier in der Ekklesiakirche in Pforzheim. Schön, dass du heute Morgen wieder eingeschaltet hast zu unserem Wohnzimmergottesdienst und ich freue mich wirklich riesig, dass du dabei bist. Ich möchte dich einfach ermutigen, dich zu öffnen für das, was Gott heute Morgen mit dir vorhat. Ich weiß nicht, wie dir es geht, wie deine Woche war, wie dein Wochenende war, wie du heute Morgen den Tag schon begonnen hast. Aber ich möchte dir einfach ermutigen, jetzt aus deinem Sessel rauszugehen, dich vom Sofa zu erheben und mit uns gemeinsam Gottesdienst feiern. Wir werden jetzt einfach eine geniale Lobpreiszeit haben mit unserem Lobpreisteam und Gott feiern, ihn loben und preisen, ihn rühmen und ihm die Ehre geben. Sei einfach dabei, steh auf und mach mit uns.
Jan wird am 24. Februar 1976 in der Ukraine geboren, als Kind jüdischer Eltern. Die Familie ist bettelarm. 1992 entscheidet sich die Mutter zusammen mit ihrem Sohn nach Kalifornien auszuwandern. Der Vater will eigentlich nachkommen, stirbt aber 5 Jahre später, sodass es nie zur Wiedervereinigung der Familie kommt. In den USA leben sie in einer Sozialwohnung. Jan arbeitet als Putzkraft und seine Mutter arbeitet als Babysitterin, versucht die Familie irgendwie über Wasser zu halten. In der Highschool, da gilt Jan als Problemkind, er macht ständig Ärger, kann sich nicht konzentrieren. Im Jahr 2000 stirbt dann auch seine Mutter an einer langen Krebserkrankung und hat diesen Kampf schlussendlich verloren. So, Jan hat so seine Aufs und Abs, er kommt nicht wirklich gut klar, aber mit 18 Jahren fängt er an, sich für Computer zu interessieren. Er wird schnell so gut, auch was Programmieren und solche Dinge anbetrifft, dass er Teil eines Hacker-Kollektivs wird und er fängt an, sich in die verschiedensten Internetseiten reinzuhacken und wird richtig gut in dem, was er tut. So fängt er 1997 an, für Yahoo zu arbeiten, zusammen mit seinem besten Kumpel Brian. Und er macht das 10 Jahre, ohne dass er jemals das Studium zu Ende gebracht hat, arbeitet er als Programmierer für dieses riesige Unternehmen. Und in seiner Freizeit oder in seiner Nebenbeschäftigung prüft er sozusagen Sicherheitsmaßnahmen von irgendwelchen Konzernen, die auch online mit ihren Netzwerken irgendwo verfügbar sind. Er schmeißt sein Studium dann nach 10 Jahren und macht erstmal mit Brian Südamerika unsicher und er spielt vor allem Ultimate Frisbee. Und man fragt sich, was wird aus diesem Kerl? Aber 2009 macht er Folgendes, er kauft sich ein iPhone. Und schneller als viele andere kapiert er, was man mit diesem Gerät alles anstellen kann. Und so gründet er am 24. Februar 2009, an seinem 33. Geburtstag, eine Firma, die jeder kennt, WhatsApp. Später verkauft er das Unternehmen für viel Geld an Facebook und er hat wohl heute ein Vermögen von ungefähr 10 Milliarden Dollar. Ich will dir eine weitere Person nennen, Samuel Jackson. Heute kennen ihn viele als Agent Fury aus den Marvel-Filmen. Er ist heute einer der größten Hollywood-Stars überhaupt. Aber seine allererste Hauptrolle hatte er erst mit 46 Jahren. Davor hat er 20 Jahre lang nur die zweite Geige gespielt. Oder nehmen wir Harry Bernstein. Er hat sein ganzes Leben Filmskripte korrigiert und Zeitungsartikel überarbeitet. Und als er 92 Jahre alt wird und seine Frau nach 67 Jahren Ehe stirbt, entscheidet er sich, ein Buch über seine Kindheit unter den Nazis zu schreiben. Dieses Buch wird ein absoluter Welterfolg, schafft es auf die New York Times Bestsellerlisten und Harry Bernstein wird berühmt. Und er sagt im Rückblick, er stirbt irgendwann mit 101 Jahren, er sagt im Rückblick, die 90er Jahre, also die Zeit, in der ich in meinen 90ern war, waren meine produktivsten Jahre überhaupt. Ich glaube, wir alle lieben diese Geschichten mit Happy End, oder? Aber ich glaube, wir kennen auch alle den anderen Teil, der vor dem Happy End kommt, dass man nämlich sich schon fast nicht mehr traut zu träumen, weil man so oft enttäuscht ist, weil man so oft irgendwie auf die Schnauze geflogen ist, dass man sich sagt, ey, es wird sowieso nichts mehr draus. Es wird nicht mehr klappen, es wird nichts mehr werden. Wir alle kennen Träume, die uns das Leben zerlegt hat, ja? Wo das Leben ein Grab für unsere Hoffnungen geschaufelt hat. Wir alle kennen das. Aber ich bin wirklich ganz tief überzeugt, dass Jesus selbst die Hoffnungen wiederbelebt, die das Leben zerlegt. Ich bin der festen Überzeugung, dass Jesus selbst die Hoffnungen, die in unserem Leben schon erkalten, dass er sie wieder neu entfalten kann und das auch sehr oft tun möchte. Ich möchte mit euch lesen Markus 5, die Verse 25 bis 34. Und da entdecken wir eine Frau, die schon, glaube ich, ganz lange nicht mehr zu hoffen gewagt hatte. Aber dann begegnet sie Jesus und es verändert sich alles. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Was für eine Wahnsinnsfrau. Hey, wer von uns wäre in der Lage, nach so vielen Jahren des Leidens überhaupt noch zu hoffen? Wer von uns könnte so oft auf die Schnauze bekommen und wäre trotzdem noch bereit, wirklich irgendwie sich auszustrecken nach einer Veränderung und die Hoffnung hochzuhalten? Ich meine, wir müssen uns das mal wirklich reinziehen, was über sie gesagt wird. Hey, sie hat 12 Jahre an ihrer Krankheit gelitten. Wir leiden jetzt alle gerade ein paar Monate an Corona und es nervt uns schon richtig. Ein paar Monate Ausnahmezustand und es werden vielleicht noch ein paar mehr. Aber stell dir mal vor, diese Frau hat 12 Jahre überhaupt keine Normalität mehr. Wahrscheinlich kaum Kontakt mit normalen Menschen, kaum noch ein normales Gespräch, kaum ein Tag, an dem sie wirklich körperlich gut drauf war und nicht irgendwie es schwer hatte, überhaupt ihren Alltag zu bewältigen. Was für eine krasse Sache, 12 Jahre. Und dann hatte sie schwere Blutung. Die war wahrscheinlich oft sehr schwach, konnte oft die einfachsten Dinge nicht tun, war sehr oft müde und es gab überhaupt nicht mehr diesen Zustand von Gesundheit in ihrem Leben, dass sie sich einfach richtig gut und irgendwie sorglos gefühlt hat. Und dann heißt es, sie hat unglaublich viele Ärzte ausprobiert. Sie war von einem zum anderen marschiert und alle hatten ihr irgendeine Behandlung aufgebrummt, aber es hat überhaupt nichts genutzt, sondern wir lesen das Gegenteil. Es ist immer schlechter geworden. Und wenn das nicht schon genug wäre, hat sie auch noch ihre ganze Kohle in diesen Therapiesitzungen auf den Kopf gehauen. Die Leute haben sie wahrscheinlich ausgebeutet. Sie hatte nichts mehr. Und wie gesagt, die Spirale ging immer nach unten. Hey, warum sollte so jemand morgens aufstehen, von Jesus hören und nochmal hoffen? Es ist offensichtlich der Glaube, der in ihrem Leben den Unterschied gemacht hat. Es heißt ganz ausdrücklich und ganz kurz, sie hatte von Jesus gehört. Hey, sie hatte schon davor von ganz vielen Ärzten gehört und von genauso vielen Ärzten war sie auch enttäuscht worden in ihrem Leben. Und von genauso vielen Leuten war sie ausgebeutet und übel behandelt worden, wie so ein geprügelter Hund. Aber das, was sie von Jesus gehört hat, war irgendwie anders. Die Art, wie er gepredigt hat, das, was durch ihn geschah, die Menschen, die in seiner Nähe sein durften, Jesus war irgendwie anders. Und irgendwie war da eine Stimme in ihrem Herzen, und die sagte ihr, und sie konnte diese Stimme gar nicht mehr loswerden, hey, wenn ich nur sein Gewand zu packen kriege, dann wird alles anders. Dann wird meine Krankheit besiegt sein. Ich werde frei sein. Mein Leben wird wieder richtig gut werden. Ich werde endlich wieder Lebensqualität kennenlernen. Und ich glaube, das ist so unglaublich wichtig, auf wen wir hören in unserem Leben. Und der Heilige Geist möchte das, was es über Jesus zu hören gibt, immer wieder beleben und in unserem Herzen ja wirklich zu einer lebendigen Wahrheit machen, auf der wir wirklich unser Leben gestalten können. Das soll das Fundament unseres Lebens sein. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, wem du zuhörst. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Wir merken manchmal als Ehepaar, dass wir sogar in manchen Momenten nicht mal aufeinander hören sollten, weil wir uns gegenseitig eher runterziehen, im Glauben statt aufzubauen. Es gibt Momente in meinem Leben, da merke ich, ich darf nicht auf mich selber hören, weil ich so geprägt bin von Angst und von Entmutigung und von irgendwelchen Erfahrungen, dass ich kein guter Ratgeber für mein eigenes Leben bin. Aber auf wen hören wir? Ich finde es so interessant, es gab eine Geschichte, da war meine Schwester, die direkt nach mir kommt, da war sie noch sehr jung und wir waren so im oberen Stockwerk von unserem Haus und sie wollte irgendwie nochmal abhauen und raus, obwohl sie wusste, es war schon Bettzeit. Und sie geht und mein Vater ruft so aus dem Wohnzimmer, hey Sanne, bleib hier. Und meine Schwester steckt sich beide Finger in die Ohren und sagt, Sanne hört nichts. Und sie ging einfach, ja. Und ich glaube, weißt du, für manche Stimmen müssen wir manchmal dasselbe tun. Da müssen wir uns die Finger in die Ohren stecken und sagen, hey Öli hört nichts. Oder Philipp hört nichts. Oder Matze hört nichts. Wer auch immer du bist, wie auch immer dein Name ist. Es ist jedenfalls wichtig, dass alles, was wir hören, gefiltert wird durch das, was wir von Jesus hören. Dass wir das einordnen auf der Grundlage von dem, was Gott uns in der Bibel sagt, in seinem Wort sagt. Hey, für mich heißt das deswegen ganz praktisch, dass ich morgens aufstehe, mein Handy neben meinem Bett lasse und mir erstmal einen Kaffee mache, mich auf mein Sofa setze und erstmal mir Wort Gottes reinziehe, erstmal die Bibel lese, weil ich sage, bevor ich irgendwie mein Herz und meine Gedanken öffne für Nachrichten oder für Podcasts oder auch für inspirierende Bücher von tollen Männern und Frauen Gottes, da will ich erstmal Gottes eigenes Wort hören, weil das wichtiger ist als alles andere und weil es mich gesünder prägt als alles andere. Und ich will dich so ermutigen, dass du dasselbe tust. Das, was du von Jesus hörst, das, was du über Jesus hörst, das hat Potenzial, dein Leben zu verändern. Und das war die Grundlage von dem Wunder, was wir hier sehen, weil Jesus sagt später zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Und alles, was es von Jesus zu hören gibt und über Jesus zu hören gibt, boah, das liebt Gott, das will er in unserem Herzen groß machen und zu einer Waffe machen gegen Angst und gegen Entmutigung und gegen all die Dinge, an denen wir leiden in unserem Leben. Aber was ich noch spannend finde an dem Glauben von dieser Frau, es war nicht nur irgendeine Art von Glauben, es war eigentlich ein Glaube, der völlig unaufhaltsam war. Ich meine, es heißt über sie, sie drängte sich durch die Menge von hinten an ihn heran. Lassen wir noch mal kurz eine Pause machen und schauen, was mit dieser Frau eigentlich gerade los war. Nummer eins, sie war wahrscheinlich körperlich sehr schwach, denn sie litt auch in diesem Moment an diesen Blutungen, ja, aber sie drängt sich durch die Menge, die größten Schränke können sie nicht aufhalten. Zweitens, sie wusste, dass sie religiös gesehen durch ihre Krankheit unrein war. Sie durfte überhaupt niemanden berühren, sie durfte sich gar nicht in der Nähe von gesunden Menschen aufhalten. Drittens, der Moment, in dem sie versuchte, zu Jesus zu kommen, der war eigentlich der schlechteste Moment, um das zu tun. Denn Jesus, so lesen wir im Kontext, ja, der war gerade auf dem Weg zu einem kleinen Mädchen, das im Sterben lag. Und das ist doch echt eine Frechheit. Ich meine, gut, dieser Frau ging es nicht gut, das verstehen wir. Die hatte ihre Krankheit, ey, aber da lag ein anderer Mensch im Sterben. Da musst du doch mal einen Tag später wiederkommen können. Aber soll ich dir was sagen? Dieser Frau war das alles völlig egal. Das war ihr völlig banal. Die sagte, heute ist mein Moment. Ich habe von diesem Jesus gehört und heute werde ich sein Gewand packen. Niemand hält mich auf. Kein Bodybuilder, kein Elitesoldat, wer auch immer, nicht die Menschenmasse. Ich werde das heute machen. Und wenn es noch so unangemessen scheint, wenn es der falsche Moment zu sein scheint, I don't care. Ich tue es. Und genau das macht sie auch. Und dann kommt es zu einem Augenblick, in dem sich eigentlich zwei Welten berühren. Das finde ich so faszinierend. Das heißt zweimal in diesem Bibeltext im selben Augenblick. Zuerst heißt es, im selben Augenblick, nämlich als sie Jesus berührte, da hörte ihre Blutung auf. Und dann heißt es, im selben Augenblick spürte Jesus, dass Kraft von ihm ausging. Also ein Augenblick, der Auswirkungen hat auf zwei Welten. Und da müssen wir uns noch mal ganz kurz darüber unterhalten, wer Jesus eigentlich ist. Das Neue Testament sagt mal sinngemäß, alles von Gott war in Jesus. Und gleichzeitig hat Jesus während der Zeit, als er auf der Erde gelebt hat, seine Allmacht, die er als Gott hatte, nicht genutzt, sondern er hat sich abhängig gemacht von seinem Vater im Himmel und hat seinen ganzen Dienst gestaltet aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und was bei Jesus eben so außergewöhnlich war, ist nämlich, dass der Heilige Geist in seiner ganzen Dichte und in seiner absoluten Kraft bei Jesus war. Warum? Weil Jesus den Willen seines Vaters vollkommen erfüllt hat. Weil Jesus in jedem Augenblick seines Lebens immer alles genauso gemacht hat, wie der Vater im Himmel es wollte. Weil er völlig eins war mit dem Vater im Himmel. Jesus hat gesagt, was ich den Vater sagen höre, das sage ich. Was ich ihn tun sehe, das tue ich. Die waren sich völlig eins. Und die Sache ist, dass der Heilige Geist deswegen es liebte, Jesus zu bestätigen. Und überall, wo Jesus war, da war auch die Kraft des Heiligen Geistes. Hey, und der Heilige Geist, der musste nicht mal vorher anklopfen und Jesus fragen, du, ich würde gern diese Frau heilen. Nein, er macht es einfach. Die Frau berührt ihn und der Heilige Geist entscheidet, ho, es soll Kraft fließen. Also auch wenn Jesus in diesem Moment nicht bewusst diese Frau heilte, wusste der Heilige Geist, hey, Jesus, mein Freund, der hat mir völlige Verfügungsgewalt über sein Leben gegeben. Der ist immer, der will immer zu 100% den Willen seines Vaters im Himmel tun. Also kann ich einfach verfügen, sogar über seinen Körper und kann ihn benutzen, um diese Frau zu heilen. Also die Frau wurde durch ihren Glauben nicht der König über Gott. Ja? Sie hat nicht sozusagen die Herrschaft über Gott gewonnen durch ihren Glauben, sondern nein, Gott in seiner unsichtbaren Erscheinung des Heiligen Geistes hat sich entschieden, durch Jesus zu heilen in diesem Moment. Also wir haben eigentlich eine ganz interessante Zusammenarbeit hier zwischen Glaube und Kraft. Und ich habe mir das mal ein bisschen so formuliert, um diesen Zusammenhang irgendwie mal deutlich zu machen. Weißt du, Glaube überwindet den Widerstand in der sichtbaren Welt und dringt so in die unsichtbare Welt ein. Und Kraft auf der anderen Seite der Medaille überwindet Widerstand und dringt von der unsichtbaren in die sichtbare Welt. Glaube ist die Kraft, die Gottes Herz berührt. Und Kraft ist im Grunde der Glaube, denn Glaube heißt auch Treue, dasselbe Wort. Kraft ist im Grunde der Glaube, der unser Leben berührt. Ein letztes Gegensatzpaar. Glaube ist die Tür in Gottes Welt und Kraft öffnet jede Tür in unserer Welt. Und wir sehen als Ergebnis von diesem doppelten Moment, ja, in dem das Herz der Frau und das Herz Gottes zusammenkommen, in der sich die sichtbare und die unsichtbare Welt berühren, dass die Frau absolut gesund wird. Und zwar unmittelbar. Sie merkt sofort an ihrem Körper, hey, boah, das ist ein Gefühl, was ich schon gar nicht mehr kannte, was ich mir schon gar nicht mehr richtig vorstellen konnte. Aber da blutet nichts mehr. Da ist alles zur Ruhe gekommen. Hey, da ist eine ganz neue Energie in meinem Körper vorhanden. Ich bin gesund, unfassbar. Es passiert das, was sie nicht mehr zu hoffen gewagt hat. Die Hoffnung, die schon erkaltet war, die wurde von Jesus neu entfaltet. Und ich glaube, dass Jesus mit seiner unbezähmbaren Kraft auch in dein und in mein Leben hineinkommen möchte. Und ich glaube, das Einzige, was Jesus daran hindert, mit dieser Kraft in unser Leben zu kommen, ist, dass wir ihn manchmal wie ein Schwächling behandeln. Weißt du, wir behandeln manchmal den Löwen Jesus wie die Streichelkatze, wie die wir in unserer Wohnung einsperren wollen und die wir uns mal holen, wenn wir mal gerne ein bisschen kuscheln wollen, aber ansonsten, keine Ahnung, da lassen wir sie laufen oder schicken sie in ihr Körbchen oder was auch immer. Aber Jesus sagt, nein, meine ungezähmte Kraft, die gebe ich dir, wenn du wirklich jeden Bereich deines Lebens, jeden Aspekt deiner Existenz für diese Kraft auch öffnest. Jesus sagt dir eigentlich, ich will wirklich jeden Bereich deines Lebens in Vibration bringen durch meine unfassbar große Kraft. Und ich will alles von dir, weniger nicht. Und ich musste, während ich diese Predigt vorbereitet habe, immer an so eine antike Stadt denken und habe die immer wieder vor meinem inneren Auge gesehen. Und ich glaube, dass Gott wirklich durch dieses Bild zu uns reden möchte. Und zwar, stell dir vor, da ist diese antike Stadt und die ist von Feinden besetzt. Und irgendwann, da kommt der König dieses Landes und er befreit seine Stadt und er befreit die Einwohner, er befreit sein Volk. Und dann kommt es irgendwann zu diesem Augenblick, wo der siegreiche König, ja, keine Ahnung, über die Zugbrücke in seine Stadt hineinreiten möchte. Und während er so mit seinen Soldaten, ja, auf dem Weg in die Stadt ist, da siehst du, wie die alle in der Stadt plötzlich Panik bekommen. Und obwohl die eigentlich von den Feinden total ausgebeutet waren, gar nicht mehr viel haben, halb verhungert sind, bringen die den läppischen, armseligen Besitz, den sie noch haben, in Sicherheit, verstecken das irgendwo und versuchen sich selber auch vor dem König zu verstecken, der sie eigentlich befreien möchte. Ich habe das Gefühl, das ist manchmal die Art, wie wir mit Gott umgehen wollen. Jesus hat uns befreit, ein für alle Mal, als er am Kreuz für uns gestorben ist vor 2000 Jahren. Er hat jeden Kampf gewonnen gegen alles, was uns quälen und fertig machen möchte. Aber wir sind oftmals so zufrieden mit unserer Armut, dass wir seinen Reichtum gar nicht anzapfen wollen. Wir sind so zufrieden mit unserer Schwäche, die wir kennen, dass wir seine Kraft, die uns irgendwie unbekannt ist, gar nicht haben wollen. Und das ist so dramatisch. Denn Jesus ist voller Kraft. Ich will dazu noch mal dir kurz drei Bibelstellen nennen. In Lukas 5, 17, da heißt es über Jesus, die Kraft war da, sodass er heilte. So cool, wie das hier ausgedrückt ist. Soll ich dir was sagen? Wo Jesus ist, da ist die Kraft Gottes. Und Lukas 6, 19, ein Kapitel später heißt es, alle wollten ihn berühren, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte alle. Wer Jesus berührt, der wird auch mit seiner unfassbaren Kraft in Kontakt kommen. Und dadurch wird sich unser Leben verändern. Und davor brauchen wir keine Angst haben, denn Gott meint es gut. Jesus hat richtig gute Gedanken über dein Leben. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 geht das sogar noch weiter. Und Jesus verspricht seinen Nachfolgern etwas. Er verspricht ihnen dieselbe Kraft, mit der er gelebt und seinen Dienst gestaltet hat, auch für ihr Leben. Er sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Enden der Erde. Das heißt, die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist, Gott in Person, der in uns leben möchte, Jesus verspricht ihnen allen, die zu ihm gehören, allen, die ihm nachfolgen. Und in Lukas 24, 49, und das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte gehören zusammen, da hat Jesus das angekündigt, was er hier nochmal versprochen hat schon, und er sagte, hey, ich selbst werde den Heiligen Geist senden. Das heißt, wenn wir uns fragen, wie kommen wir an dieselbe Kraft, die damals von Jesus ausgegangen ist und die diese Frau gesund gemacht hat, dann müssen wir wissen, dass es immer über die Person von Jesus geht. Weißt du, wir bekommen Kontakt mit Gottes Kraft in unserem Leben nicht, weil wir selber der Hammer sind, sondern weil Jesus der Hammer ist. Wir bekommen ja nicht Anteil an der Kraft Gottes, weil wir selber ein vollkommenes und perfektes Leben führen, sondern weil Jesus ein vollkommenes und perfektes Leben geführt hat. Nicht, weil wir alles getan haben, was der Vater im Himmel wollte für unser Leben, sondern weil Jesus alles getan hat, was der Vater im Himmel wollte für sein Leben. Das heißt, der Weg zu Gottes Kraft führt allein über Jesus Christus, wie schon die Reformatoren gesagt haben. Nicht nur unsere Rettung, die kommt alleine über Jesus Christus, sondern auch die Kraft kommt allein über Jesus Christus. Indem wir all unsere Hoffnungen und unser ganzes Leben auf ihn schmeißen und anfangen zu singen, niemals zurück, kein anderer Weg. Und so hat das Maß von Gottes Kraft in unserem Leben nichts damit zu tun, wie perfekt wir sind oder was wir alles für Gott getan haben oder wie viele Sünden wir begangen haben oder wie wenig. Es ist auch, um mit einem christlichen Wort zu sprechen, es liegt nicht an unserer Heiligung, ja, also wie sehr wir Fortschritte machen im Glauben, sondern es liegt an dem, was Jesus ist und an dem, was Jesus getan hat. Und ich finde, das ist so eine unfassbar gute Nachricht, denn sonst, welche Hoffnung hätten wir auf die Kraft Gottes? Wir müssten immer zweifeln, ob es reicht, ob wir gut genug waren oder was auch immer. Aber es liegt eben an Jesus, an dem, was er ist, an dem, was er verkörpert. Nur, glaube ich auch, Jesus wird ja in dem Maß unser Leben mit Kraft erfüllen, mit dem wir uns für ihn öffnen. Jesus wird in dem Maß unser Leben mit Kraft fluten, mit dem wir uns nach ihm ausstrecken und ihn berühren möchten. Es geht einfach darum, dass wir Liebe und Leidenschaft für seine Person haben, dass wir Glauben entwickeln, weil wir von ihm hören, so wie es diese Frau entwickelt hat, dass wir ihn wirklich auch begreifen als unsere eigene einzige Antwort, als unsere einzige Hoffnung. Und wenn wir Jesus suchen, das ist das Geniale, wenn wir Jesus suchen, dann findet uns der Heilige Geist. Wenn wir Jesus suchen, dann findet uns die Kraft Gottes. Was haben diese Gedanken jetzt mit deinem eigenen Leben zu tun? Ich möchte noch ein paar Sätze dazu sagen. Und ich werde dir ein paar Fragen stellen. Erste Frage: Wie viel Geld, Zeit und Erwartungen hast du in deinem Leben schon an Menschen und Dinge verschwendet, die dein Leben eigentlich nicht wirklich gesund machen können? Und wie oft hast du vielleicht sogar gemerkt, dass du deine Hoffnung wieder in irgendwelche Dinge und irgendwelche Personen gesetzt hast und statt dass es wirklich eine Verbesserung gegeben hat, ist es sogar schlechter geworden in deinem Leben. Ich will dir sagen, es gibt nur einen, der dich tragen kann in deinem Leben und das ist unser König Jesus, der am Kreuz den Kampf gewonnen hat, der dich befreit. Eine zweite Frage habe ich für dich. Versteckst du Dinge, vielleicht auch gerade im Moment, weil du eigentlich dem König Jesus nicht vertraust, weil du denkst, nein, ich kann gar nicht zu Gott kommen. Ich bin mir nicht sicher, was der mit meinem Leben macht. Ich bin mir nicht sicher, was der von mir will, was der von mir fordert. Wird das überhaupt gut sein? Werde ich wie ein Mönch leben müssen? Was will der eigentlich von mir? Und selbst als Christ können uns diese Gedanken bewegen, dass wir denken, okay, ich kann Jesus ein bisschen was davon geben und ein bisschen was davon geben, aber es gibt bestimmte Dinge, die muss ich auf meinem Dachboden oder in meinem Keller verstecken, weil ich Angst habe, dass er mir es nehmen könnte, weil ich Angst habe, was er damit vorhat. Und ich verstehe auch, dass du da deine Erfahrungen gemacht hast von Menschen, die dich ausgebeutet haben, Menschen, die dich verletzt haben. Aber ich will dir sagen, Jesus ist nicht so. Hey, gib deine eigene Armut auf, damit du echt Anteil bekommen kannst an dem Reichtum Gottes. Und dieser Reichtum Gottes, den findest du eben dann, wenn du Jesus findest. Eine weitere Frage. Bist du vielleicht gerade in einer Situation in deinem Leben, ja, dass das Leben im Grunde all deinen Hoffnungen oder bestimmten Hoffnungen eigentlich das Grab geschaufelt hat. Dass du sagst, hey, daran will ich gar nicht mehr denken. Ich wage nicht mehr davon zu träumen. Ich glaube nicht mehr, dass was kommt. Ich will Gott nicht mal mehr darum bitten. Ich habe es einfach satt. Ich bin so oft enttäuscht worden, so oft verletzt worden. Ich glaube schon gar nicht mehr, dass das wahr werden kann. Ich habe eigentlich zwei Antworten für dich. Und ich glaube, der Heilige Geist wird, während ich predige oder auch danach, dir zeigen, welches deine Antwort ist auf diese Frage. Ja? Und ich glaube, zu einer Gruppe von Menschen möchte Jesus sagen, hey, ich möchte gerne deine Hoffnung nehmen und möchte sie tauschen und dir dafür meine Hoffnung geben. Weil Jesus sagt, hey, die Dinge, an die du dich klammerst, die Dinge, die du dir erträumst, das sind eigentlich Dinge, die ich dir gar nicht versprochen habe. Das sind sogar Dinge, die ich dir gar nicht geben möchte. Warum? Weil ich dich besser kenne, als du dich selbst kennst. Weil ich die Zukunft besser kenne, als du sie kennst. Und weil ich auch die Folgen, ja, wenn ich dir das schenken würde, viel besser abschätzen kann, als du das selber kannst. Und ich möchte dich ermutigen, dass du deine alte Hoffnung mir schenkst und dir eine neue Hoffnung von mir schenken lässt. Und ich glaube, dass Jesus dir sogar sagen möchte, hey, du drehst dich im Moment im Kreis, weil du diesen einen Gedanken, diese eine Sache nicht loslassen möchtest. Und das hat zur Folge, dass du im Grunde schon seit Wochen, Monaten, einige seit Jahren nicht weitergekommen bist, auch in deinem Glaubensleben. Und Jesus sagt dir, ja, die Hoffnung, die ich dir geben möchte, der Weg, den ich dich führen möchte, das wird vielleicht nicht ein Weg sein, wo du, ja, den du irgendwie dir auf einem Blatt Papier komplett skizzieren kannst und genau weißt, so wird es sein. Aber es wird der Weg sein, auf dem du mir näher kommst. Und es wird der Weg sein, auf dem du deiner Bestimmung näher kommst. Und der zweiten Gruppe von Menschen möchte Jesus sagen, hey, ihr habt den Glauben an meine Kraft schon fast verloren. Und ich weiß auch warum. Ich weiß, was ihr erlebt habt. Ich weiß, wo ihr durchgegangen seid. Ich weiß, wer euch enttäuscht hat. Ich weiß, wo euch das Leben enttäuscht hat, wo ihr bitter geworden seid. Ich weiß all das. Und du willst nicht mehr hoffen. Aber ich spüre, wie Gott dir sagen möchte, dass der Heilige Geist schon längst über deinem Leben brütet. So wie er am Anfang, im ersten Kapitel der Bibel heißt es, der Heilige Geist brütete über den Wassern. So, und dann ist die ganze Welt von Gott geschaffen worden. Und so ist der Heilige Geist auch dabei, Dinge über deinem Leben vorzubereiten. Und ich möchte dir sagen, es wird Kraft fließen. Und die Zusagen, die Jesus dir gegeben hat, auch wenn sie schon alt sind, wenn sie vielleicht sogar schon Jahrzehnte sind, sie werden sich erfüllen. Und Jesus sagt dir, lass dich von nichts und von niemandem entmutigen, mich im Glauben zu berühren. Sei so mutig und so entschlossen wie diese Frau, die nicht locker gelassen hat, bis sie wirklich mein Gewand packen konnte und die Berührung sich abgeholt hat, die sie schon so lange erwartet hatte. Ich möchte ganz zum Schluss noch beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du der Gott bist, der unsere Hoffnungen neu belebt, auch die alten, auch die Träume, die wir schon längst aufgegeben haben. Ich danke dir aber, Herr, dass du auch der Gott bist, der uns Träume nimmt, die eigentlich gar nicht deinen Gedanken für unser Leben entsprechen und uns stattdessen etwas Besseres gibt. Und ich bete, Herr, dass Menschen, die diese Predigt angehört haben, dir vertrauen, Herr Jesus, und das annehmen, was du in ihrem Leben tun möchtest, weil es immer das Beste sein möchte. Ich bete, Herr, um entschlossenen, unaufhaltsamen Glauben, der sich immer wieder aufmacht, dich zu berühren. Und ich bete bei Menschen, die unterwegs sind, auf der Suche sind nach dir, dass du ihnen jetzt wirklich eine große Entschlossenheit durch deinen Heiligen Geist ins Herz legst, dass sie auch von dieser Predigt hier aufstehen vielleicht, von ihrem PC, von ihrem Tablet, von ihrem Handy und sagen, ich habe von diesem Jesus gehört und jetzt mache ich mich auf und werde ihn berühren. Ich bete, dass du Glauben, Herr Jesus, wachsen lässt in unserem Herzen und ganz großes Vertrauen. Gerade jetzt, auch in dieser kommenden Woche. Sei du bei uns. Amen.
Danke, Öli, für deine ermutigende und zugleich herausfordernde Predigt. Wenn dich die Predigt von Öli heute Morgen angesprochen hat, so möchte ich dich einfach ermutigen, darauf zu reagieren. Gib Gott eine Antwort auf das, was er in deinem Herzen gerade bewirkt hat. Wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du Hilfe brauchst, darfst du dich gern über unsere Kontaktdaten per Telefon, per E-Mail, per WhatsApp bei uns melden. Herzlich bedanken möchte ich mich bei all denjenigen, die uns in den letzten Wochen schon kräftig unterstützt haben mit ihren finanziellen Mitteln. Wir werden davon Kamera-Equipment kaufen, Videotechnik anschaffen, mit der wir auch in Zukunft unsere Gottesdienste live übertragen werden. Hier findest du unsere Bankdaten. Apropos Gottesdienst. Wir werden ab dem kommenden Sonntag, dem 24. Mai, hier in der Ekklesiakirche Pforzheim zwei Gottesdienste wieder anbieten. Wie gehabt um 9.30 Uhr und um 11.30 Uhr. An all Gemeindeglieder möchte ich euch bitten, auf die E-Mail der vergangenen Tage zu reagieren, damit wir einen groben Überblick damit haben, wer alles am Gottesdienst nächsten Sonntag teilnehmen möchte. Ein Besuch des Gottesdienstes wird unter den aktuellen Vorgaben leider nur möglich sein, wenn du dich vorher angemeldet hast. Dazu möchte ich dich einfach ermutigen, uns auf info@ecclesiakirche-pforzheim einfach eine kurze Nachricht zukommen lassen, um uns mitzuteilen, zu welchem Gottesdienst du mit wie vielen Personen gerne kommen möchtest. Parallel arbeiten wir auch daran, während dem Gottesdienst einen Livestream anzubieten, um dir die Möglichkeit zu geben, von zu Hause, von deinem Wohnzimmer aus, unserem Gottesdienst zu verfolgen. Ich wünsche dir einfach eine gesegnete Woche und segne dich im wunderbaren Namen Jesus. Sei gesegnet. Goodbye. Ciao.